So, wunderschönen guten Morgen. Ist mir ehrlich, wen von euch hat Madeleine auch gefühlt am Anfang? Das war doch, oder? Aber nicht aufgeben, nicht aufgeben. Das ist ein guter Wert, oder? Selbst wenn man was, jetzt da war es mit Absicht, aber selbst wenn es aus Versehen passiert wäre, ne, und etwas nicht klappt, dann bleiben wir dran. Wir geben nicht auf. Das ist ein guter Wert. Es sind doch diese großen Geschichten von Menschen, die Großes vollbracht haben, unter viel Entbehrung dran geblieben sind, die uns inspirieren, oder? Das sind doch die Menschen, die uns inspirieren. Ich weiß nicht, wer dir da einfällt. Mir ist Martin Luther King zum Beispiel eingefallen, der wirklich alles daran gesetzt hat, dass das mit dem Rassismus weniger wird in den USA. Und der diese ganz, ganz berühmte Rede gehalten hat, I have a dream. Und er hatte diesen Traum und er hat selber Fehler begangen. Es ging nicht alles so glatt, wie er das geplant hatte. Er hatte mit viel Widerstand zu tun. Und trotzdem hat er es durchgezogen, ist dran geblieben. Sogar bis zu seinem eigenen Tod dann. Das inspiriert doch, oder? Oder Leute wie Nelson Mandela, der Ähnliches gemacht hat mit der Apartheid in Südafrika, der dran geblieben ist, trotz Widerstände, der nicht aufgegeben hat, obwohl er jahrzehntelang im Gefängnis war. Nicht aufgeben. Das ist doch was Gutes, oder? Oder Sophie Scholl, eine der Gesichter des Widerstands gegen den Nationalsozialismus hier in Deutschland, die das Unrecht beim Namen genannt hat, indem sie Flyer verteilt hat, obwohl sie wusste, wenn sie erwischt wird, dann wird es sehr gefährlich. Und so ist es ja dann letztlich auch passiert. Und sie wurde für diese Kritik am System getötet. Vielleicht motivieren dich auch Leute aus der Wissenschaft oder aus der Wirtschaft. Ja, Marie Curie, die ohne aufzugeben immer wieder über Radioaktivität forschte. 2 Nobelpreise gewann sie und starb in den Folgen der Strahlung. Aber sie hat es durchgezogen, trotz aller Widerstände. Inspirierend, oder? Steve Jobs, der in der Garage angefangen hat mit kleinen Technikspielereien und dann zu dem größten technischen Imperium geworden ist, das wir heute kennen, Apple. So eine Riesenmarke gemacht, trotz Rückschläge, viele Rückschläge gehabt, er hat nie aufgegeben. Oder aus dem Sport Cristiano Ronaldo, vielleicht liegt dir der Sport näher, ne? Der in einem ganz armen Verhältnissen aufgewachsen ist. Der Vater war Alkoholiker und der es dann geschafft hat, mit viel Entbehrung und viel Selbstdisziplin zu einem der größten Fußballer zu werden, die es je gab. Oder Dirk Nowitzki, der es aus der deutschen Provinz kam und dann zum NBA-Star wurde, weil er nicht aufgegeben hat, weil er hart an sich gearbeitet hat. Und vielleicht fallen dir noch ganz andere Personen oder viel mehr Personen an, von denen du sagst, Mensch, das sind mir Vorbilder, die inspirieren mich. Die treiben mich dazu, nicht aufzugeben. Weil nicht aufgeben ist was Gutes. Das bringen wir unseren Kindern bei, ne? Wenn sie in der Schule vielleicht mal eine schlechte Leistung gemacht haben oder im Sport oder wenn sie was mit Freunden irgendwie vergeigt haben und Streit gibt, dann sagen wir, hey, gib nicht auf. Kämpfe für das, was dir wichtig ist. Gib nicht auf. Gib alles, außer auf. Das ist ein guter Wert. Auch in der Bibel finden wir diesen Wert, wenn es um den Glauben geht. Zum Beispiel schreibt Paulus in 1. Korinther 9, ihr wisst doch, wie es ist, wenn in einem Stadion ein Wettlauf stattfindet. Viele nehmen daran teil, aber nur einer bekommt den Siegespreis. Macht es wie der siegreiche Athlet. Lauft, sodass ihr den Preis bekommt. Jeder, der an einem Wettkampf teilnehmen will, unterwirft sich einer strengen Disziplin. Die Athleten tun es für einen Siegeskranz, der bald wieder verwelkt. Unser Siegeskranz hingegen ist unvergänglich. Wow. Für mich gibt es daher nur eins. Ich laufe wie ein Läufer, der das Ziel nicht aus den Augen verliert und kämpfe wie ein Boxer, dessen Schläge nicht ins Leere gehen. Ich führe einen harten Kampf gegen mich selbst, als wäre mein Körper ein Sklave, dem ich meinen Willen aufzwinge. Denn ich möchte nicht anderen predigen und dann als einer dastehen, der sich selbst nicht an das hält, was er sagt. Nicht aufgeben. Laufen bis zum Ziel, bis zum Siegeskranz. Das ist etwas, wozu uns die Bibel auch im Leben und im Glauben ermutigt. Nicht aufgeben. Wichtiger Wert. Vor allem, weil wir ja alle in einem Leben leben, in dem Erfolg und Rückschläge, Freude und Leid, Gesundheit und Krankheit, Genießen und Verzicht, das alles liegt sehr nah beieinander. Und bei Paulus wird deutlich, wie er für Gott und das Evangelium brennt und unglaublich viel erträgt, manchmal sogar so, dass er für das Gute, das er tut, von den eigenen Leuten noch einen auf den Deckel bekommt. Aber er tut es zur Ehre Gottes, er gibt nicht auf. Das sehen wir an Paulus. Was für ein Vorbild, was für ein wichtiger Wert dieses Nicht-Aufgeben ist. Und Gott selbst ist darin ein Vorbild. Gott hat den Menschen geschaffen und die Welt und alles war perfekt. Die Bibel berichtet von einem Ort, den sie Paradies nennt. Und alles ist super. Und dann kommt es zu diesem einen schicksalsträchtigen Tag, in dem Eva die Frucht nimmt und Adam isst davon, beide essen davon. Und sie tun das, was Gott nicht will. Und sie trennen sich von Gott. Und Gott nimmt das an. Diese Trennung. Aber er gibt nicht auf. Er sagt nicht einfach, hey, jetzt lebt so, wie ihr wollt. Jetzt habe ich genug von euch oder ich vernichte euch, wenn ihr nicht gehorsam sein könnt. Sondern er gibt nicht auf. Er geht ihnen nach. Er erwählt sich später ein Volk, das Volk Israel. Und auch da sehen wir das, dass das Volk manchmal sehr treu ist und an Gott glaubt und ihm nachfolgt und Gutes erlebt und gut miteinander umgeht. Und dann sehen wir, wie das Volk Gottes von Gott manchmal auch abfällt, wie die Menschen egoistisch werden, wie sie auch gegeneinander kämpfen statt miteinander, wie sie sich nicht an die Gebote halten, die sie schützen und die dafür sorgen, dass es ihnen gut geht, sondern wie das Ego gewinnt und sie gegen Gott und gegeneinander rebellieren. Aber Gott gibt nicht auf. Wie oft hat Gott da wieder vergeben, neu angefangen? Und dann kommt die Zeit der Richter, wo das auch wieder zu sehen ist, dass das Volk Israel zu Gott fleht, Gott möge ihnen doch helfen, weil es ihnen schlecht geht, und dann hilft Gott und greift ein. Und das Volk Israel folgt diesem Gott wieder nach und dann wollen sie wieder nichts von Gott wissen. Und dann geht es ihnen wieder schlecht und dann kommen sie wieder zu Gott. Und Gott gibt nochmal eine Chance. Und es geht über ganz viele Zyklen hinweg im ganzen Richterbuch. Aber wir müssen gar nicht ins Alte Testament gucken. Wir können ja auch in unser eigenes Leben gucken, wo wir Gott immer wieder Neustarts machen mit ihm und sagen, Gott, jetzt starte ich nochmal mit dir durch. Und dann geht das manchmal Monate, manchmal Jahre und dann denken wir doch wieder nur an uns. Manchmal geht es auch nur ein paar Stunden. Aber Gott gibt uns nie auf. Gott gibt nie auf. Wir sehen das an dieser Krone der Offenbarung dessen, dass er nie aufgibt am Kreuz von Golgatha. Dass er Mensch wird in Jesus, auf dieser Erde lebt und dann für uns Menschen stirbt aus Liebe, damit wir wieder Kontakt haben können zu ihm, damit wir wieder Frieden haben können mit Gott. Er gibt uns nicht auf, selbst dann, wenn es ans Äußerste geht, an sein Leben. Nicht aufgeben, ein wichtiger Wert. Und vielleicht brauchst du das heute auch für dein Leben, vielleicht bist du in einer Situation, wo du das hören musst. Mensch, gib nicht auf. Gib nicht auf. Aber fragst du jetzt, wenn du am Anfang den Titel gelesen hast, der Predigt, warum heißt der Predigttitel dann, dass man aufgeben üben soll? Ist das nicht ein Widerspruch? Nein, ist es nicht. Das werden wir gleich sehen. Hat mehrere Punkte, habe ich dazu. Den einen, wir wollen üben, aufzugeben, weil wir das müssen, wenn wir nicht aufgeben wollen. Wie meine ich das? Übe aufzugeben, wenn du nicht aufgeben willst. Ganz einfach, all die Vorbilder, die ich vorher genannt habe, mussten, weil sie nicht aufgegeben haben, viel aufgeben. Sie hatten ein Ziel und sie haben nicht aufgegeben, dieses Ziel zu verfolgen, aber es kostete sie auch viel. Sie mussten viel aufgeben. Aufgeben üben, um die Ziele zu erreichen. Dirk Nowitzki zum Beispiel sagt heute selber, dass seine Knie kaputt sind. Weil er alles dafür gegeben hat, diese sportliche Leistung zu erreichen. Cristiano Ronaldo hat komplett auf Alkohol, auf ungesundes Essen, auf sehr viel Freizeit, auf Schmerzfreiheit und auf ganz viel anderes verzichtet. Er hat es aufgegeben, damit er seinen Traum erreichen kann. Sophie Scholl hat nicht aufgegeben, Widerstand zu leisten, aber musste ihr Leben aufgeben. Martin Luther King ebenso. Nelson Mandela musste seine Freiheit über 20 Jahre aufgeben, die er im Gefängnis war. Du musst aufgeben, wenn du nicht aufgeben willst. Er musste seinen Stolz aufgeben, der Nelson Mandela, um Verzeihung, er musste verzeihen, wo ihm Schreckliches angetan wurde. Also ist Aufgeben wichtig, wenn ich nicht aufgeben will. Ich muss an manchen Punkten aufgeben, um andere Punkte zu erreichen. Das gilt auch im Alltäglichen. Du willst gute Noten haben, dann musst du freie Zeit aufgeben, um zu lernen. Du willst ausgeglichen und emotional gesund leben, dann musst du vielleicht auf manchen Medienkonsum verzichten oder dich mit Gutem füllen. Du willst eine Frau lieben, bis dass der Tod euch scheidet, dann musst du die anderen Frauen alle aufgeben, wirst dich für eine entscheiden. Du willst Erfolg im Beruf haben, du musst Dinge aufgeben, die du diesem Ziel unterordnest, die diesem Ziel im Wege stehen. Du willst eine gute und enge Bindung zu deinen Kindern haben, das geht nur durch Zeit. Dann musst du Dinge aufgeben, damit Zeit frei wird, die du mit deinen Kindern verbringen kannst. Niemand kann alle Dinge gleichzeitig haben. Niemand. Und selbst wenn du jetzt ganz schlau bist und sagst, Timo, dann setze ich mir einfach keine Ziele, dann muss ich auch nichts aufgeben dafür, dann gibst du es auf, dir Ziele zu setzen und Ziele zu erreichen. Also selbst dann gibst du was auf. Wir können unser Leben nicht leben, ohne dass wir Dinge aufgeben für bestimmte Dinge, die wir erreichen wollen. Und deshalb ist es wichtig, dass die Ziele, für die du bereit bist, alles aufzugeben, auch wirklich Ziele sind, die es wert sind, dass du Dinge aufgibst. Und gerade jetzt in der Fastenzeit, da machen ja viele von uns mit und das ist eine große Chance, sich Gedanken darüber zu machen. Wenn man ja Dinge aufgegeben hat. Wir üben, Dinge aufzugeben, weil wir etwas Größeres, nämlich die Gegenwart Gottes, suchen. Und dann nehmen wir uns Zeit für Gebet und für Bibellesen in Zeiten, wo wir vielleicht gegessen hätten oder vielleicht Medien konsumiert hätten oder was auch immer du fastest. Und nimm doch diese Frage mit in die nächste Woche, in diese Zeit der Stille, in diese Begegnung mit Gott, in der du dich und Gott fragst, was will ich oder sollte ich aufgeben, um Zeit und Kraft für etwas Wichtigeres zu haben. Wohin geht meine Energie und mein Ehrgeiz? Und ist das, wohin meine Energie und mein Ehrgeiz geht, auch das, was es wirklich wert ist, dass da so viel Ehrgeiz und so viel Energie hineinfließt? Was darf ich aufgeben, um viel zentralere Ziele meines Lebens nicht aufgeben zu müssen? Ja, das sind existenzielle Fragen, die führen mich zu dem nächsten Punkt. Übe aufzugeben, was du nicht behalten kannst. Übe dich darin, Dinge aufzugeben, die du sowieso nicht behalten kannst. Jesus stellt diese Frage nach dem, was einem wirklich viel wert ist und was man wirklich aufgeben sollte und was nicht. Diese Frage stellt Jesus mal einem zielstrebigen jungen Mann. Wir lesen davon in Markus 10. Als Jesus sich wieder auf den Weg machte, kam ein Mann angelaufen, warf sich vor ihm auf die Knie und fragte, guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus antwortete, du kennst doch die Gebote. Meister, erwiderte der Mann, alle diese Gebote habe ich von Jugend an befolgt. Jesus sah ihn voll Liebe an. Er sagte zu ihm, eines fehlt dir noch. Geh, verkauf alles, was du hast. Und gib den Erlös den Armen. Und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und dann komm und folge mir nach. Der Mann war tief betroffen, als er das hörte, und ging traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen. Krasse Geschichte. Wahnsinnsanspruch, den Jesus da stellt, oder? Und man kann diese Geschichte in zwei Extremen verstehen. Das eine Extrem wäre die, dass man sagt, Reichtum ist schlecht, Besitz ist schlecht. Jeder sollte alles Materielle aufgeben, das er hat, und in Armut Jesus nachfolgen. Vielleicht in einem Kloster. Das wäre die wörtliche Auslegung davon, wenn man das, was Jesus da zu dem Jüngling sagt, auf sich und auf alle bezieht. Allerdings würde es nicht dem gerecht werden, wie Jesus sonst unterwegs war. Wie Jesus sonst die Menschen aufgefordert hat, ihm nachzufolgen. Und Jesus war nicht so, dass er grundsätzlich zum Zentrum seiner Lehre so eine Besitzfeindlichkeit gehabt hätte. Er hat es von diesem Jüngling gefordert, in dieser Situation. Von vielen anderen reichen Menschen hat er es nicht gefordert, sondern hat sie dazu aufgefordert, Gutes mit dem Geld zu tun. Das andere Extrem ist zu sagen, hier geht es nur um eine einmalige Geschichte jetzt, also das ist wirklich nur, das trifft nur den Jüngling und wir können gar nichts davon lernen. Die Geschichte von diesem reichen Jüngling, die hat mich, als ich Teenie war, immer irritiert. Ja, ich hatte eine Phase in meinem Leben, und ich hoffe, die habe ich jetzt immer noch, wo ich angefangen habe zu fragen, hey, was will Gott von mir, was will die Bibel von mir, und das will ich umsetzen. Und dann kam ich an diese Geschichte, und dann bin ich zu meinen Jugendleitern gegangen und zu Leuten aus der Gemeinde und habe gefragt, wie kann ich das verstehen? Ihr habt doch alle noch Sachen und Häuser zum Teil und Autos und so. Wie ist das zu verstehen? Und dann habe ich eine Antwort bekommen, meistens in ähnlicher Form, ungefähr so: Du musst es nicht wirklich tun, die Frage ist, ob dein Herz daran hängt oder nicht. Du kannst die Dinge alle haben, aber die Frage ist, hängt dein Herz daran oder nicht? Und ich habe das überlegt, und es schien mir auch sehr logisch. Habe es aber auch so nicht richtig verstanden und dann gedacht, okay, cool, ich muss also nichts ändern, solange ich Jesus an erste Stelle stelle. Aber was bedeutet es denn? Was bedeutet es denn, Jesus an erste Stelle zu stellen, das Herz bei Jesus zu haben? Bedeutet das einfach, sonntags zu worshipen, was das Zeug hält, und zu ihm sagen, Herr, ich gebe dir alles, du bist alles für mich. Wir haben es heute ja auch wieder gesungen. Du bist alles für mich, ich folge dir, und dann ist gut. Die restlichen 6 Tage der Woche kann ich so leben, dann wie ich will, wenn ich das nur Jesus oft genug sage. Oder dass ich so in den Tag starte und sage, Gott, du bist alles für mich, und dann lebe ich einfach so, wie ich es möchte. Was bedeutet das, Jesus an erste Stelle zu stellen? Was Jesus hier zu dem Jüngling sagt, ist zum einen, es reicht nicht ein Lippenbekenntnis. Und zum anderen, es reicht auch nicht, irgendwelche Dinge abzuhaken. Die Ewigkeit, nachdem der Jüngling fragt, ja, die Herrlichkeit im Himmel, das ist kein Ding, das man sich erkaufen kann, indem man bestimmte Dinge tut oder bestimmte Dinge weggibt und dann kann man es abhaken und dann hat man wieder sein eigenes Leben. So funktioniert das nicht. Sondern beim Himmel geht es darum, dass man Jesus folgt. Dass man da dem Schöpfer begegnet, dem Ursprung des Lebens und dem Ziel des Lebens, das ist der Himmel. Dass ich da bin, wohin ich eigentlich hingehöre. Und das ist das, was mich erfüllt. Natürlich wird es mir da auch gut gehen. Natürlich habe ich da materiell überhaupt gar keinen Mangel. Das wird wahrscheinlich gar keine Frage mehr sein. Das ist der Überfluss. Ja, die Bibel benutzt in der Offenbarung dieses Bild, dass die Straßen aus Gold gepflastert sind. Ob das jetzt ein Bild ist oder ob das wirklich so ist, weiß ich nicht. Aber was auf jeden Fall das bedeutet, ist, dass all das Geld, all das, nach dem wir gestrebt haben als Menschen, das wird da benutzt, um die Straße zu pflastern. Das ist gar nicht mehr wichtig. Das ist gar nicht mehr wichtig. Also im Himmel geht es darum, diesem Jesus zu begegnen, nah mit Gott verbunden zu sein. Wenn Jesus gesagt hätte, lieber Jüngling, spreche ein Bekehrungsgebet und dann geh wieder nach Hause und lebe einfach so gut, wie es geht. Ich habe dich erlöst und dann sehen wir uns im Himmel wieder. Dann wäre das doch auch eine Lösung gewesen, oder nicht? Wäre es nicht sogar eine Praxis gewesen, wie viele von uns Christen das leben? Jesus weiß, dass die weltlichen Ziele, die wir Menschen so super toll finden, letztlich nicht die Erfüllung bringen, die wir von ihnen erhoffen. Und wenn Jesus uns dazu Mut macht, manche weltlichen Dinge zu lassen, dann nicht, weil er uns gängeln will, sondern weil er weiß, dass darin kein Leben zu finden ist. Jim Elliot war ein Missionar, der in Ecuador tätig war. Er war fest entschlossen, Jesus wirklich alles zu geben. Und für dieses Evangelium, dieses Geliebtsein in Christus, in Jesus, das er selber so erfahren hat, wirklich keine Kompromisse zu machen und alles zu geben. Und er wollte zu einem unerreichten indigenen Volk gehen, den Huaurani-Indianern. Und da setzte er viele, viele Jahre hinein, um dieses Ziel zu erreichen, damit die Menschen, die noch nichts von Gott wissen, etwas von diesem liebenden Gott wissen konnten. Und dann kam es irgendwann mal zu diesem Punkt. Und er flog endlich da in diese Gegend. Und dann stieg er da aus und dann lief er da in den Urwald und hatte diese erste Begegnung mit diesen Indianern. Und in dieser ersten Begegnung wurde er von Pfeilen und Speeren der Indianer durchbohrt und starb.
Dieser Jim Elliot, der wusste, wie gefährlich es war, der setzte sich sehr intensiv davor auch schon damit auseinander, dass es sein kann, dass er da sterben kann. Er wusste das. Das kann man in seinen Tagebüchern nachlesen. Und er schrieb unter anderem auch folgenden Satz: Der ist kein Narr, der hingibt, was er nicht behalten kann, um zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. Der ist kein Narr, der hingibt, was er nicht behalten kann, um zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. Ich finde das einen unglaublich tiefen Satz. Jesus wusste, dass der reiche Jüngling die Dinge, nach denen er so strebt, die er so wichtig findet, dass er die nicht mitnehmen kann in den Himmel. Er konnte sie sowieso nicht behalten. Er wollte sein Leben danach ausrichten, nach Dingen, die er nicht behalten kann. Den Himmel wollte er auch, natürlich. Und die Frage war, was muss ich tun, dass ich das auch noch mitnehmen kann? Neben dem, was ich auf der Welt eigentlich machen will. Er setzt sein Leben für das Vergängliche ein. Jesus sagte, tu das nicht. Schau doch lieber auf das, was dir wirklich Leben bringt. Was dich im Endeffekt auch wirklich glücklich macht. Was dich wirklich erfüllt. Investiere deine Zeit in Schätze im Himmel, die du nicht verlieren kannst, statt in Schätze, die sowieso vergehen. Seien wir ehrlich, wie fest ist das in deinem Kopf verankert, dass Jesus es wirklich gut mit dir meint? Dass er es wirklich gut mit dir meint? Wenn das so wäre, dass Jesus wirklich gut mit dir meint, wie würdest du die Geschichte denn dann lesen? Dann würdest du die Geschichte mit dem Jüngling ja gar nicht so lesen. Och, der Arme, das ist aber ein hoher Anspruch. Der muss ja ganz schön viel aufgeben. Sondern dann würdest du sagen, Halleluja, der darf mit Jesus mitlaufen. Wie cool ist das denn? Ja, mit dem allmächtigen Herrn. Der darf mitlaufen, der darf ihm nachfolgen. Der darf wirklich alles für ihn aufgeben und mit ihm mitlaufen und von ihm lernen. Und von ihm das Leben kriegen, von ihm die Freude geben, von ihm die Liebe geben, nachdem wir Menschen doch eigentlich so streben. Wir streben doch nach diesem wertgeschätzt sein. Und dann versuchen wir es zu erreichen durch irgendwelchen Erfolg auf der Arbeit oder durch, indem wir unser Äußeres ändern oder indem wir für irgendwelche Menschen gut dastehen. Dabei haben wir diesen unzerstörbaren Wert, dass wir Gottes Kinder sind. Daher können wir den erleben in der Nachfolge von Jesus, was uns viel mehr erfüllt als irgendwas anderes auf dieser Welt. Jesus meint es wirklich gut mit dir. Und das ist was, das wir lernen müssen, Stück für Stück. Dass wir Dinge aufgeben, die sowieso keinen Ewigkeitswert haben, die sowieso vergehen. Und als junger Christ, da habe ich mich dann auch manchmal gefragt, was sollen denn die ganzen Gebote, wenn ich Jesus nachfolge? Und ich habe gedacht, das ist ja schon ein bisschen Gängeln. Und wir leben in einer Zeit, in der die Gebote Jesu immer mehr von dem weggehen, was die Welt lebt, die Gott nicht kennt. Und wir werden oft vor diese Wahl gestellt, glauben wir Jesus, dass er es wirklich gut mit uns meint, wenn wir seine Gebote halten, selbst dann, wenn es uns vielleicht Nachteile bringt? Glauben wir Jesus, dass er es wirklich gut mit uns meint? Das Leben ist unter anderem ein Aufgebenlernen von Dingen, die man sowieso nicht behalten kann. Wenn du alt bist, dann weißt du das wahrscheinlich mehr, als wenn du jung bist. Es wird weniger wichtig, wenn du alt bist, was vergänglich ist, und wichtiger wird das, was noch kommt. Weil du sowieso Stück für Stück Abschied nehmen musst. Von Gesundheit, von Kraft und Energie, von Träumen, irgendwann mal vom Leben. Vergänglichkeit oder das Bewusstsein von Vergänglichkeit macht weise. Macht weise. Wie viel Raum gibst du dem Unvergänglichen in deinem Leben? Ich habe mit vielen alten Menschen gesprochen, die gesagt haben, ja, sie haben zu wenig Zeit verbracht mit Familie oder mit Gott oder zu viel Zeit für Arbeit oder zu viel Zeit für irgendwelche Dinge. Aber ich habe noch nie jemanden getroffen, der gesagt hat, ich habe zu viel Zeit auf dieser Erde in Jesu Gegenwart verbracht, im Gebet, im Bibel lesen, in seiner Nachfolge. Das habe ich noch nie einen alten Menschen sagen hören. Sondern eher dann, ich freue mich, wenn ich mit ihm vereint bin im Himmel. Weil darauf kommt es letztlich an. Und deswegen ist das so eine wichtige Frage, sich diese Frage zu stellen, was kann ich aufgeben, was sowieso vergänglich ist? Wie viel Raum gibst du dem Unvergänglichen in deinem Leben? Ein letzter Punkt. Übe aufzugeben, Dinge nachzujagen, die du dir nur schenken lassen kannst. Da können wir es aufgeben, auch üben. Dinge, die wir sowieso nicht bekommen. Man könnte die Predigt jetzt ja auch so verstehen, dass man so in den Aktivismus kommt. Dass man sagt, okay, was kann ich tun? Was kann ich tun, damit ich irgendwie Ewigkeitswert habe? Ja, irgendwelche Werke, die ein Schatz sind im Himmel. Ich muss dir jetzt irgendwelche Dinge finden und dann kommt man in so einen Aktivismus. Vielleicht sogar so, dass man sagt, wie kann ich mein Heil verdienen? Ich muss mir mein Heil verdienen. Und das ist natürlich Quatsch. Aktiv sein, ja, das ist was Gutes. Aktiv sein für Gott und für sein Reich und seine Dinge ist was super Gutes. Aber Aktivismus ist nicht gut. Alles Ewige, alles, was echte Frucht ist, ist etwas, das wir im Unterwegssein mit Jesus geschenkt bekommen. Da wächst die Frucht raus, im Unterwegssein mit Jesus. Wir können aus uns selbst keine Frucht bleiben und keinen Schatz sammeln für die Ewigkeit, sondern nur in dem, was uns Jesus schenkt. Es geht nicht um ein Abkrampfen, sondern um eine enge Verbindung mit Jesus. Die eigentlichen Dinge im Leben, echte bedingungslose Liebe, tiefe Friede, Freude am Leben und der Welt, Heilung von Verletzungen und Wunden und vieles mehr ist ein Geschenk. Ein Geschenk, dass wir in der Gegenwart Gottes kommen. Ist nichts, was wir uns verdienen können oder verdienen müssen. Und so versteht Jesus das auch nicht, wenn er dem Jüngling sagt, gib alles auf. Er meint damit nicht, wenn du das tust, hast du dir den Himmel verdient, sondern er sagt, folge mir nach. Er sagt, sei eng verbunden mit mir, empfange von mir, was wirklich zählt im Leben. Es ist ein Geschenk Gottes, ein Geschenk der Gnade Gottes, was wir von ihm bekommen und was nicht vergeht. Dahin können wir kommen, da ans Kreuz können wir kommen, mit unseren zerbrochenen Lebensträumen, mit dem, was wir selber nicht geschafft haben, mit unserer Schwachheit. Wir können sie da loslassen. Wir können aufgeben, irgendwelchen Idealen gerecht zu werden, die uns eher knechten als in Freiheit führen. Wir können es aufgeben, selbstgerecht zu werden, es aufgeben, irgendwelchen Vorstellungen, vielleicht unserer Eltern oder unseres Partners oder unserer Kinder oder irgendwelchen anderen Menschen gerecht zu werden. Das können wir aufgeben, da am Kreuz. Wir können uns beschenken lassen. Beschenken lassen. Wir können es aufgeben, besser als andere sein zu wollen, fehlerlos sein zu wollen, sündlos sein zu wollen. Denn bei Jesus, da begegnen wir der Gnade Gottes. Und die können wir nur geschenkt bekommen. Die können wir nicht erarbeiten. Dort am Kreuz, da ist Raum auch für echte Buße. Buße bedeutet nämlich genau das, ich sage selbst, ich schaffe es nicht mehr. Ich schaffe bestimmte Dinge nicht mehr in meinem Leben. Ich bin am Ende. Jesus, du musst tun, du musst handeln. Ich schaffe es nicht mehr, gut zu werden. Ich schaffe es nicht mehr, mit meiner Sünde irgendwie klarzukommen. Ich höre auf damit, mir das Heil verdienen zu wollen oder irgendwas anderes. Sondern ich nehme deine Güte, deine Gnade in Kauf. Ich lasse sie mir von dir zusprechen. Gnade, die ich selbst nicht erreichen könnte. Lass uns aufgeben, Dinge tun zu wollen, die wir geschenkt bekommen in Jesu Gegenwart. Mit aller Macht daran festhalten zu wollen, sie zu erreichen wollen. Lass uns aufhören damit und das in Empfang nehmen, was Gott uns schenken möchte. Ich bete mit uns. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dieser Gott bist, der uns niemals aufgegeben hat, der uns nachgeht. Ganz egal, wie oft wir uns dir den Rücken zugewandt haben, ganz egal, wie oft wir falsch gelaufen sind, unser Heil gesucht haben in irgendwelchen anderen Dingen, die uns dann leer gelassen haben am Ende. Jesus, du weißt, wie viel von unserem Leben wir da rein investieren. In irgendwelche Träume, irgendwelche Dinge, irgendwelche Ersatzbefriedigungen, die uns nach einer Zeit wieder leer lassen. Und dann müssen wir neue suchen. Und wir wollen das aufgeben mit deiner Kraft, Herr. Wir wollen dich suchen, deine Gegenwart suchen, uns von dir beschenken lassen. Beschenke uns mit deiner Liebe, mit deiner Treue, mit deiner Freude. Jesus, wir wollen Zeit dafür nehmen, dich kennenzulernen und danach zu suchen, uns von dir beschenken zu lassen. Danke, dass wir bei dir Vergebung finden, dass wir bei dir Buße tun können, jederzeit, auch heute wieder neu. Dir sei alle Ehre dafür. Amen. Berge mögen einstürzen und Hügel wanken, aber meine Liebe zu dir wird nie erschüttert und mein Friedensbund mit dir wird niemals wanken. Das verspreche ich, der Herr, der dich liebt. So segne dich, der dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.